Herzlich willkommen zur dritten Folge von der Payroll Podcast. In diesem Podcast spreche ich mit interessanten Interviewpartnern über wichtige Themen und zukünftige Trends in der deutschen Lohnabrechnung. Wer bin ich? Ich bin Sabine Katzmeier und seit über 20 Jahren als Expertin im Bereich HR Payroll tätig. Die letzten 9 Jahre nun als selbstständige Beraterin, Trainerin und Projektleiterin im Bereich der Lohnabrechnung unterwegs und häufig im Einsatz bei international arbeitenden Unternehmen mit komplexen Themen in der Payroll. Unser heutiges Thema ist Compliance. Dummheit schützt vor Schaden nicht. Heute geht es um das Thema Compliance. Im Juni 2020, mitten in der Pandemie, erschütterte der Wirecard-Skandal Deutschland. Er war auch ein Compliance-Skandal besonderen Ausmaßes, wo viele interne als auch externe Kontrollmechanismen versagt haben. Hier waren auch externe Berater, insbesondere die Wirtschaftsprüfer, im Fokus der Kritik. Der Gesetzgeber hat daraufhin reagiert und deshalb die Dauer von Beratermandaten von bisher 24 auf 10 Jahre begrenzt, sowie die Führung eines sogenannten internen Kontrollsystems IKS für börsennotierte Unternehmen gesetzlich zur Pflicht gemacht. Wie es zu solchen Compliance-Verstößen kommen kann, was Compliance überhaupt bedeutet und was Unternehmen präventiv dagegen tun können, darüber spreche ich heute mit der Rechtsanwältin Frau Astrid Meyer-Krummenacker aus München. Sie hat 28 Jahre Erfahrung im Management in verschiedensten Funktionen in Unternehmen, in Branchen wie zum Beispiel Automotive und Anlagenbau. Unter anderem war sie 5 Jahre Chief Compliance Officer in einem großen Konzern. Ihr USP ist die Kombination ihres juristischen Backgrounds mit Management-Erfahrung sowie dem Wissen darum, wie effiziente Prozesse in Unternehmen gestaltet und implementiert werden müssen. Ich begrüße ganz herzlich heute Frau Astrid Meyer-Krummenacker. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
So, wir hatten jetzt ja gerade ein paar technische Probleme, ne? Das ist ja nicht ungewöhnlich in den heutigen Zeiten. Und jetzt haben wir kurz mal tief durchgeatmet. Compliance, Dummheit schützt vor Schaden nicht. Das ist jetzt ein, sagen wir mal, provokanter Titel, geht aber auch zurück auf einen Kommentar aus unserem Vorgespräch, den wir hatten, den ich jetzt ganz interessant gefunden habe, weil ich finde, es passt ein bisschen auch zu dem Thema, dass es aus meiner Sicht auch unterschätzt wird. Stimmt es?
Es wird sehr viel unterschätzt, ja. Was mich auch immer wieder, ja, faszinierend ist vielleicht zu positiv ausgedrückt, man könnte sagen fast schockiert ist, wie wenig Verantwortliche, und damit meine ich jetzt Personen, die im Unternehmen irgendeine Führungsfunktion haben, nicht nur die Geschäftsführer, Vorstände und Inhaber, über das Thema Compliance überhaupt wissen und wofür es gut ist. Und das gerade für sie persönlich sehr, sehr wichtig ist. Denn was ist denn Compliance? Was versteht man heutzutage unter Compliance? Das heißt ja nicht nur, dass man ab jetzt die Gesetze einhalten muss. Das ist Blödsinn. Die waren schon immer einzuhalten. Compliance ist ein Managementsystem, das das Unternehmen und die Mitarbeiter in die Lage versetzt, intern, aber auch externe Regeln, das sind zum Beispiel Gesetze, einzuhalten.
Darauf kommen wir eben noch im späteren Bereich. Genau. Also ja. Im Endeffekt ist jetzt damit gemeint, also mit der Aussage, vielleicht nicht unbedingt Dummheit, sondern eben eher Unwissenheit, ne? Oder dass man einfach das ganze Thema unterschätzt, ne? Also dieser Wirecard-Skandal, Frage, wie konnte der entstehen überhaupt? Also man ist, also ganz ehrlich, manchmal ist man wirklich fassungslos, wie das über einen längeren Zeitraum so laufen kann und intern sowie extern irgendwie anscheinend die Leute hier blind durch die Gegend laufen über einen längeren Zeitraum.
Ja, blind ist eine ganz gute Formulierung. Haben die Managementsysteme gefehlt, die Transparenz geschaffen hätten, die dafür gesorgt hätten, dass bestimmte Aktionen nicht möglich sind, also Vier-Augen-Prinzip oder bei bestimmten Themen Sechs-Augen-Prinzip und auch die entsprechende Kultur im Unternehmen, die eben positiv mit Hinweisen umgeht. Und man hat es ja in der Presse auch gehört, es war dort genau das Gegenteil der Fall. Die Hinweisgeber hatten massive Probleme.
Also das ist Thema Whistleblowing, oder? Also,
ja, genau.
Also sprich,
Whistleblower Das ist eigentlich ein und derselbe Begriff, ja.
Genau. Also Hinweisgeber also in internen Reihen, aber auch externe Hinweisgeber, also
Ja.
ehemalige Mitarbeiter, die da schon gesagt haben, okay, da stimmt was nicht,
Genau.
ja. Okay. Und da gibt es auch keine, wie soll ich sagen, zentrale Stelle, die das irgendwie aufnimmt und dann das beurteilen kann, ob das haltbar ist oder nicht.
Naja, zentrale Stelle, also es gibt Stellen, an die sich Hinweisgeber wenden können und auch anonym melden können, zum Beispiel auch bei Staatsanwaltschaften oder bei den Landeskriminalämtern. Es gäbe natürlich dann auch Personen oder Berufsgruppen, die verpflichtet wären, rein theoretisch zu prüfen, ob ein Unternehmen alles ordentlich läuft. Und das hat bei Wirecard ja auch überhaupt gar nicht funktioniert.
Ja, da hat mehrere das nicht funktioniert. Also das ist
Das hat
wirklich.
nicht, das hat das System, ja. Also ich
Ja, genau.
sorge
Und
erstmal
so,
dafür, dass
ja.
das Compliance-Management-System im Prinzip gar nicht existent ist. Ich sorge dafür, dass alle mitbekommen, dass ein Hinweisgeber ein Problem bekommt.
Ja.
Und dann kann man sich da entsprechend entwickeln ins Nächste.
Wahnsinn. Also, und es sind natürlich da gewisse Seilschaften natürlich auch dabei, ne, die dann natürlich das Ganze natürlich auch
Ja.
Der eine hackt dem anderen kein Auge aus, ne? Wenn man voneinander abhängig ist, ne? Zurück zu Ihnen. Sie bieten Compliance-Dienstleistungen für den Mittelstand an. Warum haben Sie sich auf den Bereich A Compliance spezialisiert als Rechtsanwältin? Gut, natürlich, Ihr Background ist natürlich Compliance als Unternehmen. Aber warum der Mittelstand? Also ist der Mittelstand jetzt besonders betroffen also ist es einfacher im Mittelstand zu betrügen oder ist es oder in Konzernen, sagen wir es mal so?
Also fangen wir mal erstmal mit, warum Compliance?
Genau.
Ich bin sehr gern präventiv tätig. Also ich vermeide gerne Probleme und überlege mir, wie kann man das? Und das kann man hier durch Compliance-Management-Systeme relativ gut machen. Wir kommen nachher nochmal im Detail nochmal drauf, aber
Genau, genau.
Compliance-Management-System ist ein ziemlich breites Thema. Das hat damit zu tun, dass ich die Mitarbeiter in irgendeiner Weise befähige, durch Schulungen, durch Informationen, aber auch Themen wie Kontrolle. Internes Kontrollsystem ist auch
Genau,
ein Teil von
genau.
Compliance.
Genau. Also Compliance ist für Sie eine Herzensangelegenheit, eben präventiv tätig zu sein und das Unternehmen gar nicht erst in Haftungsrisiken und Themen kommen. Ne? Also genau. Und der Mittelstand ist für Sie jetzt der Fokuskunde, sage ich jetzt mal. Warum der Mittelstand?
Also der Mittelstand ist da nicht bedürftiger als Großunternehmen. Es gibt ja die gleichen Anforderungen. Der große Unterschied ist aber, dass im Mittelstand nicht so viele Zentralfunktionen vorhanden sind, wie zum Beispiel in einem börsennotierten Unternehmen. Da fehlt es oft an der internen Kapazität, am internen Know-how. Das kann man dann entwickeln und man kann vielleicht dann auch das Compliance-Thema outsourcen oder ich unterstütze dann bei der Einführung von dem Management-System, also zu dem Zeitpunkt, wo viel Ressourcen gebraucht werden. Insofern ist da für mich der Mittelstand eigentlich die interessanteste Zielgruppe.
Die das dann eben extern vergeben, wie zum Beispiel auch externer
Ja,
Datenschutzbeauftragter oder so in der
genau.
Richtung, ja.
Ja.
Genau. Sie waren ja 5 Jahre auch tätig als Chief Compliance Officer. Ne, in einem Konzern, weil wahrscheinlich ein Konzern sich
Bei der Tochter eines
Tochter
Konzerns.
eines Konzerns, ja, ist das Thema in Konzernen mehr im Fokus oder sagen Sie, okay, das ist, weil man eventuell auch international arbeitet, das oder wird das in kleineren
Ja,
Unternehmen dann eher vergessen?
also das Thema internationale Tätigkeit ist da schon sehr wichtig, weil es da bestimmte Erwartungshaltungen auch gerade im angloamerikanischen Bereich gibt, dass eben Compliance vorhanden ist,
Ist,
dass es
genau.
bewusst vorhanden ist und nicht voll installiert ist. Das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. Es gibt bestimmte Märkte, da ist das Thema Compliance wichtiger als in anderen Märkten und bei börsennotierten Unternehmen wird es einfach vorausgesetzt. Das
Genau.
gehört zu einem ordentlichen Risikomanagement.
Genau. Jetzt hat man noch die Frage, kann im Mittelstand mehr betrogen werden oder einfacher betrogen werden durch einfachere Strukturen als im Konzern oder ist das egal?
Das hat mit der Größe des Unternehmens überhaupt nichts zu tun. Also man kann
Überhaupt
jetzt
nichts
nicht
zu tun.
sagen, der Mittelstand ist da anfälliger. Ich würde sogar so aus meiner Erfahrung heraus sagen, eher weniger anfälliger, weil diese Unternehmen sind an sich als Organisation übersichtlicher. Man bekommt schneller mit, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Also die Transparenz und die Organisation, gute Organisation spielen eine sehr große Rolle, um diese Themen zu vermeiden. So ein Krimineller, der sucht sich sein Biotop, in dem er sich entwickeln kann. Und wenn man keine Gelegenheit gibt, dann wird man auch keine Diebe haben. Also die Gelegenheit macht die
Macht
Diebe
Diebe,
und nicht
genau.
umgekehrt.
Und nicht umgekehrt. Und das gibt es sowohl in Konzernen als auch in kleinen Unternehmen, richtig. Compliance ist ja ein Begriff, das kommt ja aus dem anglosächsischen Bereich. Hat aus meiner Sicht auch, also korrigieren Sie mich, wahrscheinlich so etwas mehr Gewicht in diesem Bereich, in diesen Ländern
In
schon,
den
weil sie auch daher
angloamerikanischen
kommt.
Ländern, ja.
Ja. Und
Ja, und daher kommt es ursprünglich, richtig.
genau. Was heißt jetzt Compliance auf gut Deutsch? Sagen wir es mal, also wenn jemand jetzt sagt, okay, Compliance, ich kann leider nichts damit anfangen.
Das heißt einfach nur, etwas einzuhalten. Dann hat man interpretiert, das heißt Regeln einhalten, interne oder externe Regeln. Mittlerweile versteht man aber unter Compliance nicht mehr nur das. Darum gilt, Regeln einzuhalten, die irgendjemand aufgestellt hat. Da versteht man jetzt das komplette Managementsystem, was dazu gehört, und das gesamte Unternehmen mit allen Stakeholdern, die da unterwegs sind, zu befähigen, die Regeln einzuhalten. Da gehört es dazu, ich mache Schulungen für die Mitarbeiter, aber auch eine bestimmte Unternehmenskultur, also ein Mindset bei Mitarbeitern und Management, das eben compliant ist, also das aufgerichtet ist, ja, wir wollen die Gesetze und Regeln einhalten.
Also ich meine, Gesetze einhalten an sich ist das ja eigentlich, sage ich mal, Standard, ne? Also eigentlich
Ja,
sollte es nicht irgendwie
sollte ja.
notwendig sein, dass man sich da nochmal eine eigene Latte gibt, Messlatte gibt, um zu sagen, okay, ja, wir müssen aber Gesetze einhalten, ne? Also da geht es ja wahrscheinlich ein bisschen weiter. Also Gesetze einhalten plus unternehmensinterne Regelungen einhalten, oder? Dazu.
Ja, genau, aber das ist so wie mit den Geschwindigkeitsregeln. Die halten Sie auch nicht immer ein, oder?
Nö.
Also es gibt so bestimmte Dinge, da.
Also wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man kann, dann übertritt man halt auch manchmal gerne, ne? Also,
Richtig, ja.
genau. Und
Testet
dann die
aus, wie lange es
Konsequenz kommt
geht.
auf dem Fuße, ne?
Genau, ja.
Genau.
Also ob das jetzt größere Weihnachtsgeschenke sein sollen oder irgendwelche Motivationsgaben vor der Auftragsverteilung. Also da gibt es ein breites Feld und eine unglaublich große Grauzone und das wird halt immer weiter ausgetestet, wie weit kann man gehen.
Genau.
Compliance unterstützt eben, damit solche Dinge nicht schiefgehen.
Genau, richtig. Momentan sprechen wir ja ganz viel, gerade heute, viel über Sanktionen, ja,
Ja.
auf politischer Ebene. Was ist mit Regeln und Sanktionen? Also ich brauche ja dann auch einen Sanktionsmechanismus, damit ich Regeln einhalte, ne? Weil wenn ich zu schnell fahre, dann kriege ich einen Zettel und muss ein Bußgeld bezahlen. Und wenn ich jetzt hier im Unternehmen irgendwas ja nicht einhalte, dann müsste ich ja auch eine Sanktion bekommen, oder?
Genauso, ja. Dazwischen wäre noch die Überwachung, das sogenannte Monitoring. Also ich brauche erstmal Regeln, die für das Unternehmen überhaupt funktionieren, die passen. Wenn ich jetzt Gesetze zu befolgen habe, dann habe ich jetzt wenig Interpretationsspielraum. Da muss ich nur dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden das kennen und wissen, wie sie umgehen müssen. Dann muss ich dafür sorgen als Unternehmer, dass das in irgendeiner Weise auch überwacht wird, ob das überhaupt funktioniert oder ob es an der einen oder anderen Ecke noch irgendwie hakt, weil die Information fehlt, weil ich vielleicht jemanden habe, der das aus welchen Gründen auch immer nicht beachten möchte, weil er da vielleicht persönliche Vorteile hat. Und dann muss man aber auch reagieren, wenn es ein Fehlverhalten gegeben hat. Und das kommt jetzt nicht nur aus der angloamerikanischen Compliance, nein, das kommt aus dem deutschen Ordnungswidrigkeitengesetz. Das ist die Legalitätspflicht des Unternehmers. Das ist Paragraph 30 und 130 Ordnungswidrigkeitengesetz. Übrigens mit sehr hohen Bußgeldern belegt. Also da ist findet man sich nicht mehr im Bereich von falsch parken oder ähnlichem. Das sind 6- bis 7-stellige Bußgelder.
Unter diesem, ja, wenn man das weiß, dann sollte es aber eigentlich auch wichtig sein, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, oder?
Könnte man so denken, ja,
Ja.
aber ich glaube, das Problem ist eben, dass viele das genau nicht wissen.
Genau.
Dass viele nicht wissen, dass sie für Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter persönlich haften. Und persönlich haften heißt hier mit ihrem Privatvermögen und wenn es ganz schlimm kommt, mit ihrer Lebenszeit.
Genau. Da wären wir jetzt auch gleich beim nächsten Thema. Bei dem Geschäftsführer, bei den Führungskräften, ja, also bei denjenigen, die die Mitarbeiter führen und die dann eigentlich auch in der Haftung stehen für Fehler ihrer Mitarbeiter. Da haben Sie ja schon mal was dazu gesagt, ja. Inwiefern müsste hier sich der Geschäftsführer und auch die Führungskraft hier in welcher Form auch mehr damit beschäftigen?
Also die sollten hier die Grundkenntnisse haben, wofür haftet man, wie kann man diese Haftung vermeiden oder reduzieren und vor allem, wie muss ich da mein Unternehmen organisieren und meine Mitarbeiter führen?
Führen, kontrollieren, ne?
Ja.
Und dann auch Konsequenzen eventuell, ja.
Ja.
Was wären denn so Konsequenzen von unzureichendem oder unterlassenem Handeln im Bereich Compliance? Also eins haben Sie schon ja angesprochen, das wäre jetzt Bußgelder, ne? Wäre noch was Schlimmeres möglich?
Bei Korruptionstatbeständen, da habe ich aber eine arbeitsrechtliche Konsequenz, die fristlose Kündigung. Es gibt einen strafrechtlichen Tatbestand, das heißt, es wird ein Strafverfahren geben und das Unternehmen ist dann vielleicht auch, also der ehemalige Arbeitgeber, geschädigt worden durch ein korruptives Verhalten, wird vermutlich auch Schadenersatz einklagen. Da gab es jetzt einen Fall in Augsburg, im letzten Jahr war das, glaube ich. Eine junge Führungskraft ist aufgestiegen, der Vorgänger ist in Rente gegangen und die junge Führungskraft hat alles genauso gemacht wie der Vorgänger. Nur, dass es bei ihm halt nicht wirklich funktioniert hat, weil irgendjemand Anzeige erstattet hat. Also man hat sich bezahlen lassen für die Vergabe von Aufträgen. Konsequenz, fristlose Kündigung, Schadenersatzandrohung oder Klage läuft, glaube ich, des ehemaligen Arbeitgebers und ein Strafverfahren, Strafrahmen waren um die 3 Jahre. Übrigens auch sofortige Untersuchungshaft, nachdem der Tatbestand festgestellt wurde. Und entsprechende Presse, natürlich nicht unter Namensnennung, aber unter Nennung der Funktion des Unternehmens. Und ja, man wusste halt, wer gemeint war. Also das ist dann sehr, sehr unangenehm.
Also im Endeffekt hat das ja auch für ein Unternehmen dann Konsequenzen für eine weitere Beauftragung von anderen Kunden, oder?
Das,
Wenn man
ja, das kann Probleme geben, wenn man von öffentlichen Vergabeverfahren abhängig ist, wenn man da also teilnehmen muss. Das betrifft jetzt viele Unternehmen, zum Beispiel im Tiefbau, die sonst wenig andere Kunden haben. Und da kann man dann bis zu 3 Jahren ausgeschlossen werden.
Ja, Wahnsinn. Also, ja, die Konsequenzen sind dann doch massiv, auch wenn sie eventuell nicht nur rechtlich sind, sondern auch in der Fortführung des weiteren Unternehmens, ja? Also sprich Aufträge, Kunden, eventuell bis zur Insolvenz dann eigentlich, ne? Wenn man da nicht die Kurve kriegt.
Genau,
Ja, ne?
das ist eben auch Aufgabe der Compliance. Mir wird es auch von vielen Kunden bei den Lieferanten verlangt, dass man ein Compliance-Management-System einführt. Das steht dann so irgendwann in den mitgeltenden Vereinbarungen, irgendwo auf Seite 77 oder so, dass man ein Compliance-Management-System mit Schwerpunkt Vermeidung von Korruptionstatbeständen einführt. Das wäre dann auch eine ISO-Norm, die 37001. Und das ist einfach wichtig, um im internationalen Markt mitspielen zu können, um eine Kundenakzeptanz zu haben und negative Presse zu vermeiden.
Zum Thema Geschäftsführer nochmal. Also ich habe es oft erlebt im Bereich Lohn, dass ich, ne, der Geschäftsführer zeichnet dann am Ende des Monats dann die Löhne gegen, dass sie überwiesen werden und da wird nichts kontrolliert, ja. Also da wird nur dann abgezeichnet, wird schon passen, ne? Aber der Geschäftsführer an sich ist ja eigentlich sehr stark in der Haftung bei allem, was er unterschreibt. Es gibt ja die sogenannte Directors and Officers Versicherung für Geschäftsführer, die vor Haftung bzw. Vermögensschäden bei Verstößen einspringt. Ist das eine Lösung, um sich da zu schützen, oder ist das nur ein Teil der Lösung? Oder,
ja, wie Sie gesagt haben, das ist ein Teil der Lösung. Das muss ich so vorstellen wie die normale private Haftpflichtversicherung. Da weiß man auch genau, wann die nicht zahlt. Nämlich, wenn man selbst den Schaden verursacht hat, wenn man ihn vorsätzlich verursacht hat, dann zahlt die nicht. Ist bei der D&O ganz genauso. Dadurch, dass die Haftpflichtversicherung. Da ist es immer abhängig davon, warum ist es passiert.
Genau.
Also Beispiel Korruption. Wenn jetzt der Versicherte einen Kunden bestochen hat, um einen Auftrag zu bekommen, dann ist das kein Versicherungsfall, das ist Vorsatz, vorsätzliches Handeln. Da kann ich dann versuchen, den Mitarbeiter noch in einen Anspruch zu nehmen, falls er über private Mittel verfügt, aber in der Regel wird das nicht ausreichen, um den Schaden zu ersetzen. Dann gibt es Themen, die dadurch entstanden sind, dass man falsch organisiert war. Nehmen wir jetzt mal Ihr Beispiel aus der Lohnabrechnung. Nicht jeder Geschäftsführer muss sich da perfekt auskennen, wird er wahrscheinlich gar nicht leisten können. Aber dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn hier eine Kontrolle einbauen? Vielleicht muss ich auch nicht jedes Stück Papier, jedes Dokument prüfen, aber ich muss zumindest eine stichprobenartige Kontrolle organisieren.
Richtig.
Wenn man das jetzt unterlässt und dann kommt es zu irgendwelchen Problemen bei der Lohnabrechnung, die auch relativ teuer werden können, und da können ja auch Straftatbestände daraus entstehen, dann ist es ein Fall von fehlender Organisation, und auch da ist es dann fraglich, ob die D&O zahlt.
Ist eigentlich fast bei jeder Versicherung so, wenn hier Vorsatz oder Betrug oder irgendwas im Spiel ist, oder eben man nicht alles dafür getan hat, damit man diesen Fall vermeiden kann, hätte können, dann zahlt eigentlich keine Versicherung, oder? Also weder D&O noch andere Haftpflichtversicherungen.
Also, nehmen wir mal einen ganz, ganz super simplen Fall. Sie sind betrunken, haben keinen Führerschein, fahren Auto und bauen einen Unfall.
Vorsatz.
Natürlich zahlt Ihnen da keiner.
Und wenn oder Sie grob fahrlässig.
Geschäftsleben übersetzen, wenn Sie keine Fachkompetenz in einem bestimmten Bereich haben und das Unternehmen nicht so organisieren, dass irgendeiner mit Fachkompetenz auf diesen Vorgang draufschaut, dann wird die Versicherung Ihnen wahrscheinlich auch nichts zahlen.
Genau. Das heißt, man muss aber auch als Führungskraft darauf schauen, wenn ich gewisses Wissen nicht habe, dass ich jemanden dann habe oder einstelle, der dieses Wissen hat. Also und mich bei dieser Kontrolle des Fachlichen entlasten kann. Aber oftmals sehe ich auch das Problem, dass Führungskräfte da auch bei der Auswahl der Mitarbeiter schon teilweise falsch liegen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich wähle schon die falschen Mitarbeiter aus, für die, also die, wo ich sage, okay, die haben dann eigentlich gar nicht diese, können diese Kontrolle gar nicht leisten, weil der fachliche Background nicht groß genug ist.
Genau. Da sind wir wieder bei den Paragraphen 30, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz, die durch das Compliance-Management-System unterstützt werden. Legalitätspflicht, daraus abgeleitet die Organisationspflicht. Und da gibt es Rechtsprechungen dazu, also steht im Gesetz leider so nicht detailliert drin, dass man bei der Mitarbeiterauswahl eine bestimmte Sorgfalt anwenden muss. Also einmal, ist diese Person fachlich geeignet? Gibt, und das muss man überprüfen, also Zeugnisse zum Beispiel auch mal überprüfen, vor allem auch, wenn die in einer Sprache sind, die man nicht versteht. Dann muss man vielleicht eine Übersetzung mal sich besorgen oder nachhaken, ob es diese Universität irgendwo auf der Welt überhaupt gibt. Also prüfen, hat die Person die Fachkompetenz? Ist diese Person ansonsten auch geeignet, diese Tätigkeit auszuüben? Und dann aber auch, wenn es um einen Mitarbeiter geht, prüfen, hat diese Person in meinem Unternehmen die Möglichkeit, ihre Aufgabe zu erfüllen? Also habe ich diese Person mit Mitteln entsprechend ausgestattet? Das kann ein Budget sein, das kann ein Arbeitsplatz sein, das können irgendwelche technischen Programme sein, Zugang zu Informationen. Also je nach Funktion muss man das genau überlegen. Und das ist eben aus diesem 30, 130 Ordnungswidrigkeitengesetz abgeleitet und auch wieder verankert im Compliance-Management-System.
Ja, ich denke mal, das wird ein großes Problem werden langfristig mit dem Fachkräftemangel. Ne, dass hier wirklich Leute dann einfach, es wird schwieriger, Spezialisten auf dem Markt zu bekommen. Ja? Es sind aber auch, Führungskräfte sind, sage ich mal, meistens dann mit so viel Arbeit eingedeckt und müssen fachlich, sind fachlich nicht mehr so tief drin. Ja? Also sprich, man nimmt dann, was jetzt ich schon häufig gemerkt habe, jemanden, der jetzt vielleicht nicht so 100% passt, ja, aber da muss man sich auch wirklich bewusst sein, dass man denjenigen dann auch wirklich auf das Level nochmal trainieren muss und nochmal schulen muss, um das gewährleisten zu können und auch diese Kontrolle sicherzustellen, läuft es wirklich richtig, ja, also da, wo ich mir vielleicht nochmal jemand Dritten dazu holen muss, okay, passt der Mitarbeiter oder auch wirklich dann auch, wenn es nicht passt, in der Probezeit Konsequenzen zu ziehen, was auch oft wegen dem Fachkräftemangel, jetzt muss ich schon wieder jemanden suchen, der, ne, dann behalte ich doch lieber den, weil es, ne, ich will jetzt nicht mal nochmal von vorne anfangen, ne? Also das hat schon, also der Fachkräfte, dieses Fachkräftemangelthema ist schon auch dann, rührt, führt dann oft auch in so ein Mangelthema im Unternehmen aus meiner Sicht, ne?
Ja, und dadurch entstehen dann auch wieder Probleme. Ne?
Genau.
Auch eine der großen Herausforderungen der Compliance jetzt für die Zukunft, Informationen zur Verfügung zu stellen, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, was ihre Kompetenzen, Fachkompetenzen betrifft, am Ball bleiben, also Aktualisierungen aus ihren Bereichen entsprechend informiert werden. Es gibt ja im Moment sehr viele Gesetzesinitiativen in allen möglichen Bereichen. Und das muss Compliance leisten können und zur Verfügung stellen können.
Ja. Frage, sollte es einen gesetzlichen Compliance-Führerschein geben für Führungskräfte und Geschäftsführer? Gibt es ja momentan nicht, ne? Also die Schulungen sind glaube ich, komplett freiwillig. Also, ne?
Und in der Regel nehmen die Geschäftsführer auch nicht teil an den Schulungen. So Erfahrung aus der Praxis. Ja, ich denke, so ein Führerschein ist ja in erster Linie ein Schutz für diese Personengruppe.
Genau.
Der schützt diese Personengruppe davor, allzu blauäugig vorzugehen und da vielleicht dann in ein Problem zu geraten.
Genau.
Also denke ich, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich.
Genau. Jetzt hatten wir öfters schon angesprochen, oder Sie angesprochen, das Thema Compliance Management System. Ich hatte das Thema internes Kontrollsystem angesprochen in der Einleitung. Was ist hier der Unterschied also ein internes Kontrollsystem im Vergleich zu einem Compliance-Management-System oder wie muss man das verstehen?
Also das interne Kontrollsystem ist ein Teil eines Compliance-Management-Systems. Fokus des internen Kontrollsystems sind die Prozesse im Unternehmen, die sollen rechtssicher gestaltet werden. Und dadurch sollen eben kriminelle Aktionen, Aktivitäten verhindert werden. Das Compliance-Management-System geht noch wesentlich weiter. Wir haben vorhin schon gesagt, präventiv, also Mitarbeiter befähigen. Das fängt damit an, dass ich erstmal so eine Art Mindset generiere im Unternehmen, dass das Unternehmen Gesetze, Regeln einhält, Führungskräfte, Mitarbeiter und da alle gleich sind. Dann gehört als präventive Maßnahme noch die zur Verfügung stellen von Informationen zu diesen Themen zur Verfügung und auch das Schulen von Mitarbeitern.
Genau, Schulungen und up-to-date bleiben ist absolut notwendig, ja.
Dann gibt es auch Anti-Compliance-Bausteine. Wir haben auch schon mal angesprochen, das Hinweisgebersystem, Whistleblowing zum Beispiel, ja, das ist ein und dasselbe. Das ist also ein ganz wichtiger Baustein, das ist auch ein Frühwarnsystem aus dem Risikomanagement, um rechtzeitig von Problemen zu erfahren und dann auch vielleicht reagieren zu können, bevor das Problem entsteht. Das wäre so das Ideale.
Also im Endeffekt ein internes Whistleblowing-System, wo man anonym Meldetatbestände hinmelden kann, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen?
Nicht nur intern.
Okay.
Natürlich extern. In erster Linie für die Mitarbeitenden und das Management, aber auch extern, wenn Sie jetzt ans Thema Korruption zum Beispiel denken, das findet mit den Geschäftspartnern statt. Und die sollten auch die Möglichkeit haben, da entsprechend melden zu können. Ja, dann habe ich auch noch das Thema der Verhaltenskodex, überhaupt eine Risikoanalyse, was sind überhaupt meine Compliance-Risiken, Kommunikation und so weiter. Also das Compliance-Management-System ist wesentlich breiter aufgestellt als nur rechtssichere Prozesse.
Okay. Also im Endeffekt müsste man an beiden Stellen, also Sie machen im Endeffekt das Thema mit dem Compliance-Management-System und Buchhaltung und Payroll. Die machen ja in der Regel dieses interne Kontrollsystem, wo man praktisch genau die Prozesse auflistet, die wie die gesetzliche, wie man das gesetzlich an, richtig anwendet, wie das Haftungsrisiko ist, also wo man dann praktisch das, die Risiken einschätzen kann und dann auch nochmal Prozesse genauer definieren kann, ne? Also wie es richtig läuft, ne? Buchhalterisch und payrollmäßig. Und Sie sind ja mehr dann nochmal übergreifend unterwegs mit dem CMS, was ja dann ein bisschen weiter greift, ne?
Ja, aber auch
Also
mit den Prozessen, zum Beispiel Einkaufs-, Vertriebsprozesse oder andere Prozesse, wo eben, also kommt auf die Risikoanalyse im jeweiligen Unternehmen an. Es gibt ja nicht das Compliance-Management-System, das ich mir jetzt kaufen kann und überstülpe mein Unternehmen.
Genau,
Das muss ich
genau.
für mein Unternehmen passgenau entwickeln. Und da gibt es ja noch wesentlich mehr Prozesse als in der Finanzbuchhaltung oder
Genau.
Lohnbuchhaltung. Und die müssen natürlich dann auch rechtssicher gestaltet werden.
Aber das heißt ja auch nicht, dass man so ein, dass das jetzt dann, ich mache das jetzt mal mit Ihnen, so ein Compliance-Management-System, ich setze das mal auf, ne? Aber das heißt ja, ich muss es ja kontinuierlich weiterentwickeln und up to
Ja,
date halten, weil
ja.
sonst nutzt es mir ja wahrscheinlich nichts, ne?
Genau, also die Risikoanalyse, die sollten Sie mindestens einmal jährlich machen, wenn Sie Ihr Geschäft jetzt aus irgendwelchen Gründen verändern, neues Produkt oder die Rahmenbedingungen haben sich stark verändert. Ja, vor 2 Jahren Compliance zum Beispiel, da hätte man das auch nochmal idealerweise neu gemacht und geguckt, was sind jetzt meine Top-Risiken? Muss ich irgendwo die Prioritäten verändern oder gibt es ein ganz neues Risiko, was ich noch gar nicht im Fokus hatte? Und wie gehe ich jetzt damit um? Reicht es hier zu schulen zu dem Thema oder muss ich meine Prozesse anpassen? Das könnte ja auch
Genau,
sein.
ja.
Oder wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, in bestimmten Märkten einzutreten, gibt es da vielleicht einen Markt, wo ich sage, das ist mir zu gefährlich, da gehe ich gar nicht mehr hin.
Weil das Risiko einfach zu groß ist.
Ja,
Da,
weil
ja.
das dort zu korrupt ist und sonstige Rahmenbedingungen schwierig sind. Also da gibt es einige Länder, wo es da doch ziemlich Probleme geben kann.
Thema Digitalisierung.
Oh ja.
Ist es einfacher, durch die Digitalisierung und durch digitalisierte Prozesse hier ein Einfallstor zu bieten für Betrug? Also ich habe es schon einmal erlebt, dass über, ne, dass jemand da Lohnarten angelegt hat, die es eigentlich gar nicht gibt und sich da selber was in die Tasche gewirtschaftet hat. Aber das sind natürlich auch so Alleinpositionen, wo keiner dann wirklich draufschaut, ne? Also oder draufgeschaut hat, sagen wir es mal so. Also ist Digitalisierung gefährlich, um sozusagen so Einfallstore größer zu machen oder Gelegenheit, die Gelegenheit zu vergrößern für solche Sachen?
Nein, die ist weder gut noch schlecht in dieser Hinsicht. Es kommt einfach darauf an, hat man den Prozess sorgfältig und gut definiert und dann digitalisiert. Also es gibt gute Prozesse oder fast perfekte Prozesse, die nicht digital sind und es gibt digitale Prozesse, die zwar wunderbar digital sind, aber nichts taugen. Also das gibt es beides. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache alles digital, dann habe ich kein Compliance-Problem mehr oder bin hier ganz sicher in meinen Prozessen. Und ich kann auch nicht sagen, umgekehrt, um Gottes Willen, digital. Und jetzt habe ich da Tür und Tor für Betrug geöffnet. Nein, das kann man so nicht sagen. Es kommt einfach darauf an, wie gut sind diese Prozesse. Und auch ein digitaler Prozess, da muss man sich intensiv mit beschäftigen und das ordentlich machen.
Und natürlich auch, wenn man jetzt über Digitalisierung und Technik redet, natürlich auch Zugriffsrechte be
Ja,
beschränken,
natürlich.
ne? Also wenn da jeder auf alles Zugriff hat, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es halt nicht
Ja,
funktioniert, ne?
das sind Themen wie Datenschutz oder die gute alte Unterschriftenregelung. Das muss ich da
Genau.
alles transferieren, ja.
Genau,
Das sind jetzt am
richtig.
Ende des Tages dann einer alleine größere Beträge irgendwohin verfügen kann.
Genau, ja. Zum Schluss, Frau Meyer-Krummenacker, was würden Sie sich im Rahmen Ihrer Tätigkeit im Bereich Compliance von Kunden zukünftig wünschen? Beziehungsweise was wäre Ihr erster Rat an interessierte Kunden? Also Sie arbeiten ja gerne präventiv, also das heißt, Sie würden gerne, dass die Leute vor irgendwelchen schlimmen Sachen zu Ihnen kommen, ne? Und Sie das nicht dann erst wieder grad ziehen müssen, sondern genau, was wäre Ihr erster Rat?
Ja, das, genau das. Das mal präventiv tätig werden, Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen und auch mal überlegen, will ich denn diese Risiken, wenn ich sie denn kenne, ja, nach dem Führerschein, alle eingehen oder kann man das optimieren? Kann ich diese Risiken reduzieren? Mhm. Also präventiv tätig werden, ins Tun kommen und nicht erst abwarten, bis es so richtig wehgetan hat oder man vielleicht am Wirtschaftsleben gar nicht mehr teilnimmt, weil man fristlos gekündigt wurde oder sogar im Gefängnis sitzt. Also vorher etwas tun und zwar Schritt für Schritt. Mein Rat ist jetzt wirklich, es kommen in der nächsten Zeit sehr viele Gesetze mit Compliance-Inhalten. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz war so ziemlich das erste. Und ehrlich gesagt, wer jetzt noch nicht angefangen hat zum Umsetzen, wird ein Problem haben. Es ist nicht die Frage, wie viele Mitarbeiter hat mein Unternehmen, sondern wie viele Mitarbeiter hat mein Kunde. Und dann kann ich mit 50 Mitarbeitern auch schon betroffen sein. Vor 2 Tagen ist die EU-Richtlinie veröffentlicht worden, da sind alle Unternehmen ab 500 Mitarbeitern dabei. Und die wird jetzt kurzfristig umgesetzt werden. Also ins Tun kommen, Schritt für Schritt umsetzen. Compliance-Management-Systeme bestehen aus vielen Bausteinen, die ich auch isoliert voneinander umsetzen kann. Ich muss nicht bei A anfangen und bis Z durcharbeiten. Ich kann mir überlegen, welche Bausteine sind für mich jetzt sinnvoll, welche bringen mir vielleicht einen doppelten Nutzen, wie zum Beispiel das Hinweisgebersystem. Das muss ich fürs Compliance-Management installieren, aber auch fürs Lieferkettensystem.
Kettengesetz.
Und so Schritt für Schritt rangehen und vor allem tun, bevor die Staatsanwaltschaft kommt oder der Kunde bei einem Audit feststellt, dass er bestimmte Dinge doch nicht umgesetzt hat. Denn dann hat man Zeitdruck und dann wird es dann teuer mit der Umsetzung.
Da sind wir eigentlich wieder beim Titel, ne? Dummheit schützt vor Schaden nicht oder Unwissenheit schützt vor Schaden nicht eigentlich, ja? Und der erste Schritt ist sich informieren, ja, im Endeffekt.
Ja. Genau.
Sich schlau machen, sich informieren und bei Ihnen anrufen.
Das wäre eine Möglichkeit, sehr gerne, ja.
Genau.
Der Link zu meiner Webseite auch hier angegeben wird, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ich verlinke das dann.
Und man darf sich auch gerne mal eine halbe Stunde mit mir kostenfrei unterhalten zu dem Thema. Und ich kann es nur wirklich empfehlen, langsam jetzt mal ins Tun kommen, Schritt für Schritt und vorher und nicht nachher tätig.
Genau, vorher nicht nachher. Das ist auch meine Intention bei allem. Genau. Dann bedanke ich mich, Frau Meyer-Krummenacker, fürs informative Gespräch. Ich habe auch wieder viel gelernt. Genau. Und dann noch viel Erfolg für weitere präventive Mandate.
Ja, vielen Dank. Ja,
danke.